Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Heute wieder mit Don Felix und mir, Nina. Hi.
Servus, hi Nina.
Don Felix, alles klar bei dir?
Bei mir ist alles im grünen Bereich. Ich habe eine harte Nachtschichtwoche hinter mich gebracht mit vielen Nachtdiensten, die sehr wild waren, sagen wir es so.
Okay, aber jetzt ist ein schönes Frühlingswochenende. Das heißt, wir blicken jetzt nach vorne, entspannt hoffentlich auf ein freies Wochenende. Und das geht auch schon ein bisschen in die Richtung von unserem heutigen Thema. Viele von euch haben es bestimmt auch schon im Titel der Folge gelesen. Heute geht es um die Dienste. Ja, also du hast ja gerade schon erzählt, du hattest jetzt eine Nachtdienstwoche. Es soll heute darum gehen, wie überlebt man seinen ersten Dienst in der Klinik? Und vielleicht willst du zum Einstieg mal kurz erzählen, wie war denn dein erster Dienst? Wann hast du den gemacht? Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern?
Der war, glaube ich, im Juni 2014.
Okay.
Also es ist schon eine Weile her. Ich kann mich wirklich sehr gut noch an meinen ersten Dienst erinnern. Ich glaube, das wird vielen so gehen. Ich hatte Glück. Ich glaube, mein Dienst, der ging in vielerlei Aspekten her perfekt. Da reden wir gleich noch drüber. Also ich hatte einen kritischen Zwischenfall im Dienst. Ich hatte die richtigen Leute, die mir richtig geholfen haben. Und wir haben den dann auch gemeistert. Und am Ende des Tages sind keine großen Katastrophen passiert. Und ich glaube, viel mehr kann man aus einem ersten Dienst nicht so richtig erwarten, sage ich jetzt mal.
Ja, das stimmt. Aber das ist eine schöne Zusammenfassung. Ich glaube, da ist alles mit dabei. Meine nächste Frage wäre gleich mal, wann, denkst du, macht man zum ersten Mal einen Dienst überhaupt in seiner Kliniktätigkeit? Und hast du dich damals schon bereit dafür gefühlt?
Oh, spannend. Ich vermute mal, dass du irgendwelche spannenden Statistiken hast. Also, das ist, glaube ich, extrem unterschiedlich. Also mein erster Dienst,
das ist schwierig, was zu finden dazu.
Da war ich relativ behütet. Ich glaube, nach 6 Wochen, nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, war der. Okay. Das ändert sich, glaube ich, oft. Also ich habe es auch schon häufiger erlebt, dass dann so Sätze gesagt werden wie, dein erster Dienst wäre ja in 2 Wochen, aber jetzt ist einer krank geworden. Vielleicht kannst du jetzt schon mal einspringen. Das kommt, glaube ich, ganz häufig vor.
Ja, das ist so ein Klassiker, ne? So, ja, wir haben eine strukturierte Einarbeitung, du machst erst nach 3 Monaten Dienst und dann 2 Wochen später, könntest du da einspringen? Ja, also ich glaube, das kennen auch viele.
In dem Notarztkurs, den ich unterrichte, da kommt es immer mal wieder vor, dass es Kliniken gibt, die wohl erst eine Diensttauglichkeit bescheinigen, wenn jemand so einen Kurs gemacht hat, was ich sehr gut finde, aber glaube ich in der Breite nicht umsetzbar. Aber gut. Das ist so,
ja,
das
habe ich jetzt selbst in meiner persönlichen Erfahrung noch nie gesehen. So ein Kurs irgendwie wäre vielleicht ganz cool, mal sowas zu machen. Ja, ich finde auch, es ist so, ich würde schätzen nach 2 bis 3 Monaten Berufstätigkeit, oder? Wenn man natürlich jetzt von einem anderen Haus wechselt, schon ein paar Jahre Berufserfahrung hat, dann macht man wahrscheinlich gleich von Anfang an im Dienstmodell mit, ohne dass man sich in der Klinik überhaupt auskennt oder zurechtfindet. Ich glaube, wenn es gerade um die erste Assistenzärztinnenstelle geht, da würde ich schon sagen, 2 Monate hat man Vorbereitungszeit oder so zum ersten Dienst, oder? Das wäre jetzt meine Einschätzung.
Okay.
Nee?
Weiß ich nicht, ob ich das so 1:1 übersehe. Das kommt, glaube ich, auch auf das Dienstmodell in der Klinik an. Bist du alleine im Dienst oder bist du in Anführungsstrichen Zweiter- oder B-Dienst, also ist dann noch jemand erfahrener im Haus. Das ist, glaube ich,
Oder ist der Hintergrund im Haus oder zu Hause. Heute soll es vor allem darum gehen, um Überlebenstipps, wie schaffe ich den ersten Dienst, wie schaffen alle Patienten mit mir den ersten Dienst von mir. Und deswegen ist es heute ein Tipp eigentlich für alle, die Dienste überhaupt machen, wie geht man gut vorbereitet in den ersten Dienst. Und ich glaube, das bringt uns auch gleich zum ersten Punkt, weil wir wollten heute das so ein bisschen aufbauen, wie wenn wir einen Dienst einmal durchspielen und los geht's mit der Vorbereitung. Willst du da gleich mal einsteigen?
Also das Erste ist ja, der erste Dienst, der fühlt sich ja schon irgendwie wie was ganz Großes an. Man hat jetzt plötzlich viel mehr Entscheidungsgewalt, sage ich. Man hat Verantwortung und man hat da schon so ein Kribbeln im Bauch das erste Mal, wenn man da loslegt. Also ich weiß nicht, wie es anderen ist.
Das ist, glaube ich, seltsam, wenn man das nicht hat. Also das, glaube ich, da kann sich keiner davon freimachen, auf alle Fälle.
Und ich glaube auch, dass niemand wirklich perfekt vorbereitet ist für den ersten Dienst. Also ich glaube, niemand geht da rein und weiß alles und kann alles. Das heißt,
unmöglich, niemand. Ja.
Man braucht Strategien, wie man den gut meistern kann. Und jetzt reden wir erstmal über die Vorbereitungsphase. Also was mache ich vor meinem ersten Dienst? Wir haben schon mal eine separate Folge aufgenommen zu Ressourcen. Das heißt,
Genau, das war Folge Nummer 2. Die könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Da geht es auch um vieles, was hier im ersten Dienst hilfreich sein kann.
Das Wichtigste ist, dass ihr eure Ressourcen sammelt, dass ihr euch schon mal damit befasst habt, dass ihr auch relativ schnell das findet, was ihr suchen müsst. Da fallen auch so Sachen drin, drunter wie eine Telefonliste. Was ihr auf jeden Fall euch anschauen sollt, bevor ihr euren ersten Dienst habt, ist natürlich der Dienstplan. Wer hat Hintergrund? Was für andere Leute sind im Haus, wenn ihr diesen ersten Dienst habt? Also wer ist auf der Intensivstation? Oder habt ihr einen ersten Dienst, den ihr fragen könnt? Gibt es Dienste anderer Fachabteilungen, die ihr gegebenenfalls zu Rate ziehen könnt? Und wie erfahren sind diese Leute? Und ich glaube, gerade beim ersten Dienst wäre es ganz cool, wenn ihr engmaschig mal mit eurem Hintergrund redet und sagt, hey, es ist mein erster Dienst. Ich würde mich freuen, wenn du darauf Rücksicht nehmen kannst. Sowas zum Beispiel.
Ja, finde ich auch essentiell, dass man das wirklich vorher sich alles mal anschaut. Welche Telefonnummern helfen mir? Wo ist was? Sowas wie, wo ist die Blutbank? Wo sind die einzelnen Stationen? Wo ist das Bereitschaftszimmer? Solche Sachen. Und man kann ja vielleicht in der Woche davor irgendwie zu dem Facharzt gehen oder Oberarzt, mit dem man da Dienst hat, der Hintergrund hat, und das einmal kurz besprechen, sagen, hey, in welchen Fällen soll ich dich anrufen? Was soll man erstmal eher niederschwellig anrufen? Bist du im Haus? Bist du nicht im Haus? Solche Sachen, die muss man vorher unbedingt klären. Und ich finde auch, man kann auf jeden Fall Kollegen vorher fragen, die vielleicht schon 1-2 Jahre Diensterfahrung haben und mit denen mal so einen Dienst vielleicht kurz durchspielen. So, wann geht es los? Wann soll ich da sein? Was machst du in deinem Dienst als erstes? Sowas habe ich damals immer gefragt. So, wie strukturierst du dir die ersten 1-2 Stunden? Weil ich finde, die ersten Stunden vom Dienst sind teilweise extrem wichtig oder vielleicht sogar die wichtigsten, dass man einfach sich einen Überblick verschafft und die Station oder die Stationen gut kennt. Und genau, das finde ich ganz wichtig am Anfang. Und da kann man ja auch Kollegen vorher fragen, die da schon Erfahrung haben.
Absolut. Du hast jetzt schon gesagt, es wäre ganz gut, wenn man sich so mit den Gegebenheiten vor Ort befasst. Also wo sind die Dienstzimmer etc. Das ist vollkommen richtig. Gerade was das Medizinische angeht, würde ich mir wünschen, dass sich die Leute den Notfallwagen oder Rucksack und die Notfallmedikamente einmal durchschauen. Ja. Man verlässt sich immer so drauf, dass irgendjemand weiß, wo das ist und das bedienen kann. Aber das ist in meiner Erfahrung so, dass gerade in den Notfällen braucht man das Zeug und man muss halt wissen, wo was zu finden ist. Das heißt, schaut euch das an, schaut euch an, wie und ob das modular aufgebaut ist, damit ihr halt schnell und leicht eure Sachen findet, wie, keine Ahnung, ich brauche jetzt Atemwegszeug oder ich brauche jetzt Reanimationsmedikamente oder sowas.
Ja, am besten, wenn man irgendwie mal in den Wochen vorher eingeteilt ist, an einem ruhigen Sonntag oder was weiß ich, schaut man sich die Sachen einmal vielleicht kurz durch mit einem erfahreneren Kollegen und spielt so ein Szenario vielleicht mal kurz als Trockenübung durch. Und wenn es sowas Triviales ist wie ziehe ich dieses Medikament auf? Ja, wenn ihr es nicht wisst, fragt ihr vorher, ist überhaupt nicht schlimm, muss man sich nicht dafür schämen und dann im Notfall weiß man es dann. Ich meine, das gilt ja allgemein auch für Tagdienst, Nachtdienst, egal, aber gerade im Dienst ist man dann oft doch in der Situation, in der man vorher vielleicht noch gar nicht war, und je öfter man vorher mal nachfragt, desto seltener werden halt solche Situationen, in denen man sich gar nicht zu helfen weiß. Ich denke auch nicht, dass man ganz alleine ist in seinem ersten Dienst. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wenn vom Dienstplan her so klar ist, Person A macht zum ersten Mal den Dienst, sagen wir nach 6-8 Wochen oder so, dann sind Person B und C, die im Haus sind, nicht die nächstjüngsten, ja, sondern das sind ja dann schon 1-2 Leute, die schon öfters mal Dienste gemacht haben. Ich denke, das ist in anderen Häusern genauso, dass da drauf geachtet wird. Und natürlich gibt es mal Situationen, in denen es nicht alles möglich ist, aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Also da wird dann schon die Kombination des Dienstteams berücksichtigt. Da gehe ich schon stark davon aus, weil sonst alles andere wäre schon ein bisschen fahrlässig.
Fahrlässig, aber in den Zeiten der Personalreduktion leider ab und an trotzdem ein Fall, wenn dann heißt, ja, es gibt gerade keinen anderen. Aber prinzipiell, ich glaube, die meisten Abteilungen zielen das schon so ab, so wie du das gerade gesagt hast. Und jetzt kommt noch ein letztes Vorbereitungsthema, meiner Meinung nach, das manchmal so ein bisschen vergessen wird. Die meisten Dienste, reden wir jetzt mal über 24 Stunden oder über Nachtdienste, sind halt, darf man nicht vergessen, das ist wie eine Übernachtung, wenn man irgendwo hinfährt. Ja. Gell? Also habt ausreichend Sachen dabei, habt Zahnputzzeug dabei. Wenn ihr das Gefühl habt, es kann dazu kommen, dass ihr schlaft, dann schaut euch an, was ihr braucht, damit ihr auch gut schlafen könnt. Das ist manchmal im ersten Dienst nicht so ganz einfach, aber jede Minute Schlaf, die man bekommt, die ist einfach wertvoll, damit man nicht erschöpft weiterarbeiten muss. Das heißt, also ich habe tatsächlich zum Beispiel immer mein eigenes aufblasbares Kissen dabei. Muss das jeder haben? Nö, aber ich schlafe damit deutlich besser und ich schlafe wirklich sehr gut mittlerweile in meinen Dienst.
Ja, finde ich, ist ein super Tipp auf alle Fälle. Also ich habe mich in meinem ersten Dienst nicht wirklich schlafen getraut, vor allem auf der Intensivstation. Erster Nachtdienst intensiv habe ich mich hingesetzt auf das Bett, aber im Sitzen. Und nach einer Viertelstunde bin ich wieder aufgestanden und habe die nächste Runde auf Station gedreht. Aber ich glaube, da ist auch nicht jeder so paranoid wie ich. Mittlerweile bin ich auch überzeugt davon, es hilft sowohl mir als auch den Patientinnen und Patienten, die ich behandle, besser, wenn ich ausgeruhter bin. Und wenn es geht, wenn man es vertreten kann, dann vielleicht mal eine halbe Stunde hinlegen. Im Idealfall länger. Ja, das ist je nach Klinik, glaube ich, unterschiedlich. Und ich habe ehrlich gesagt dann auch in dem Bereich Vorbereitung habe ich dann angefangen, mir Notizen zu machen und habe über eine Seite über Essen und Schlafen geschrieben. Also ich finde das mega wichtig im Dienst. Ich glaube, über Essen allein könnte ich eine halbe Stunde reden, wie man im Dienst am besten isst und wann und was. Ich glaube, wichtig zusammenfassend zu sagen, ist nicht nur das fettige Zeug und die Schokolade, sondern wirklich Sachen, die einen irgendwie länger auch satt halten, die man gut verträgt auch. Also ich kann in der Nacht zum Beispiel überhaupt nicht scharfes Essen, das geht nicht. Bei mir ist es dann eher sowas wie Skier-Joghurt oder Nüsse, Datteln, sowas habe ich für mich entdeckt. Dann auch Riegel natürlich, was einem irgendwie gut tut. Ja, voll. Ich hätte auch in dem Bereich, also ihr merkt vielleicht, so ein bisschen Essen ist so eine Leidenschaft von mir. Für dich eine Frage zu Skalpell oder Spritze, ja, unsere Entweder-Oder-Kategorie. Don Felix, im Nachtdienst mega stressig, Tag davor war irgendwie auch stressig. Würdest du eher Essen bestellen und liefern lassen oder würdest du selbst mitgebrachtes Essen essen?
Ich glaube, ich habe während meiner gesamten Karriere in der Arbeit vielleicht zweimal Essen bestellt. Das sollte die Frage ausreichend beantworten. Ich habe eigentlich fast immer mein eigenes Essen, Abendessen, Mittagessen dabei. Untertags ist es ja so, dass manche Kliniken auch am Wochenende eine offene Kantine haben, da kann man essen. Aber sonst habe ich einfach immer eine Tupperdose mit was zum Essen dabei. Ich habe tatsächlich zu Hause im Schrank ein Notfallregal. Da sind halt so Sachen, so Gläser, die man im Notfall mal nehmen kann und mit ein bisschen Reis oder mit Nudeln dann doch eine Mahlzeit draus zaubern kann. Und dann habe ich wichtig immer viele Snacks dabei. Die müssen nicht 100% gesund sein, die müssen aber 100% gesunder sein, als was normalerweise in der Klinik rumliegt.
So ist es. Das ist besser, hätte man es nicht formulieren können. Also Snacks sind essentiell für den Dienst, würde ich auch sagen. Bei mir ist so, bei uns in der Klinik gibt es ein 24-Stunden-Dienstmodell und da habe ich tatsächlich immer so eigentlich so 4 bis 5 Mahlzeiten dabei und dazwischen Snacks. Also ich komme immer mit einem komplett vollgebackenen Rucksack und da ist wirklich bei mir das so ein Snack für den ersten Vormittag, ein Mittagessen, ein Abendessen dabei, dann wirklich für den nächsten Morgen noch Overnight Oats habe ich immer mit dabei. Das hat sich aber im Laufe so entwickelt auch. So, was esse ich da gern, was kann ich immer essen? Das ist schon so ein Ding, das ich vielleicht auch ein bisschen übertreibe, aber ich kenne halt genügend Kollegen und Kolleginnen, die halt ohne irgendwas kommen und sich dann irgendwie völlig verzweifelt um 23:30 in der Nacht eine Pizza bestellen. Und das ist halt für mich das Allerschlimmste. Also bei mir wäre die Frage auch auf jeden Fall, lieber selber was mitbringen. Wenn man dort Essen bestellt in der Klinik, manchmal ist es ja auch eine super gemütliche Runde. Ja, man hockt irgendwie im Intensivnachtdienst. Es ist nicht super stressig und dann, ja, heute bestellen wir was. Und da muss ich auch sagen, habe ich auch meine Erfahrungen gemacht. Das fettige Essen, das geht für mich einfach so gar nicht. Also was für mich super gut geht, weil manchmal bestellt man was und dann wird es kalt und so Burger oder so ist dann No-Go. Also so kalte, matschige, labbrige Burger geht gar nicht. Sondern was ich für mich komplett entdeckt habe, wenn man in diese Lage ist, dass man was zu essen bestellt, weil man einfach vielleicht nicht geschafft hat, was vorzukochen oder so, dann ist es für mich Sushi, weil Sushi ist sowieso kalt, kann man immer dann essen. Und auf der anderen Seite sowas wie gebratene Nudeln, wo wir schon wieder im fettigeren Bereich sind, oder so Pho oder sowas, so Nudelsuppen. Das funktioniert super, kann man aufwärmen, schmeckt dann immer nur genauso gut. Also das sind so meine Essenstipps, wenn man doch mal vielleicht nicht Zeit hat zum Kochen. Was ja doch die überwiegenden Leute, glaube ich, so
machen. Und bevor das in einen kompletten Ernährungspodcast ausartet, gehen wir direkt zum nächsten Thema über. Was ich noch wichtig finde, ist, das hat die Nina schon so im Nebensatz angesprochen, habt einen Plan. Also man kann natürlich in der Situation nicht für alles, alle Probleme immer eine Lösung haben, aber habt einen Plan, was macht ihr bei großen Zwischenfällen, bei den Sachen, die zeitkritisch sind. Denn denkt dran, Sachen, die nicht zeitkritisch sind, hat man Zeit, jemanden zu fragen. Nur die Sachen, die zeitkritisch sind, da seid ihr halt die erste Instanz, die vor Ort seid. Also habt einen Plan, wie gehe ich da vor. Und da haben wir gleich noch ein paar Tipps für euch. Aber jetzt kommt der Dienstbeginn. Also das heißt, du kommst in die Arbeit. Was würdest du als erstes machen, Nina?
Also in meinem Kopf bin ich jetzt auf Intensiv und komme zum Nachtdienst. Erstmal ganz wichtig, pünktlich kommen. Ja, pünktlich die Leute auslösen, gibt nichts Schlimmeres. Schlimmeres, finde ich, als die Leute warten zu lassen. Und als nächstes, ich muss mir einen Überblick verschaffen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und das, zunächst bekommt man ja eine Übergabe. Ja, in der Regel, wir sind jetzt auf Intensivstation oder wir übernehmen von dem Nachtdienst die Normalstationen oder sowas. Man bekommt ja eine strukturierte Übergabe im Idealfall und hört dann vielleicht auch schon ein bisschen raus, was sind so die kritischsten Patienten, was muss ich gleich erledigen, was kann man irgendwie über den Tag verteilen, sowas oder über die Nacht verteilen. Und das wäre mir das Allerwichtigste am Anfang, eine gute Übergabe. Und wenn ich was nicht verstanden habe oder für mich Lücken sind in der Übergabe, dann auch nochmal gezielter nachfragen. Ja?
Absolut, genauso würde ich es auch machen. Insbesondere, das wird, glaube ich, weiß ich nicht, wird manchmal so unterschliffen, habe ich das Gefühl. Wenn man fragt natürlich so, ja, was sind die kritischsten Patienten, die da sind, um die ich mich besonders kümmern muss? Mhm. Da sollte dann direkt die Follow-up-Frage sein, gibt es da eine Patientenverfügung? Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die ich gar nicht mehr machen soll? Darf jemand in der Nacht sterben? Weil solche Informationen dann nach 21 Uhr einholen, ist immer sehr anstrengend. Das kann man, solange es fast noch hell ist, vielleicht besser machen.
Das stimmt. Oder dann auch der Punkt, ist mit den Angehörigen das besprochen, wollen die in der Nacht angerufen werden? Ja, ist auch gar nicht so eine triviale Sache, wenn jemand verstirbt um 3 Uhr morgens und dann fällt der auf, ich weiß nicht, soll ich jemanden anrufen oder wollen die vielleicht erst morgens angerufen werden? Das ist auch immer noch so ein kleiner Punkt.
Genau,
vielleicht.
Also das sind Sachen. Ich habe mir tatsächlich früh angewöhnt, also wenn du zum Dienst kommst, check nochmal, wer deine tatsächlichen Ansprechpartner sind. Bevor die heimgehen, kann man vielleicht noch ein paar Last-Minute-Fragen klären. Das ist oft auch in deren Interesse, weil das ist besser, man ist noch in der Arbeit und man kann das alles noch schnell klären, als wenn man dann zu Hause beim Abendessen oder im Schlafanzug angerufen wird und dann am Telefon Sachen klären muss, wo man sich dann nochmal separat einloggt.
Ja, manchmal ist ja auch so, dass dein Hintergrund noch im OP steht aktuell, ja, dass du den jetzt gerade nicht erreichst, aber du weißt, hey, ich hole mir jetzt die Übergabe, schaue mir meine Patienten an und dann irgendwann kommen die aus dem OP und dann sind die auf jeden Fall für dich ansprechbar. Das ist immer ganz gut zu wissen, wo befindet sich mein Hintergrund, ja. Also ist der noch im Haus, ist der im OP, ist er zu Hause?
Ja. Und ich glaube, mein wichtigster Tipp bei Dienstbeginn ist, das habe ich mir wirklich früh angewöhnt und ich mache das immer noch so, auch jetzt nach vielen Jahren. Ich schaue, wer in der Pflege da ist und ich suche mir, ich weiß nicht, wie man das am besten nennt, so meinen Libero oder meinen Ausputzer aus.
Buddy.
Und das ist meistens der erfahrenste oder der meiner Meinung nach am klinisch versierteste Mensch aus der Pflege. Und wenn ich irgendeinen Notfall habe, dann ist das immer so der erste, den ich dazu rufe. Weil gerade wenn man ganz am Anfang ist und zum Beispiel, wenn man am Anfang auf der Intensivstation arbeitet, man kann natürlich viel von der Pflege lernen, aber so eine erfahrene Pflegekraft, die einfach das schon seit 10 Jahren macht, die kann euch hart den Rücken frei halten und genau so jemanden braucht ihr. Der ist ruhig, der strahlt Ruhe aus oder die und das braucht ihr einfach in so einer Situation.
Ja, kann ich voll unterschreiben. So, da kommt für mich der Punkt, immer der Satz, der in jedem Dienst, glaube ich, fällt oder in jedem Dienst, der zumindest nicht so toll läuft. Wenn eben dann diese Pflegekraft zu dir kommt und jetzt sind wir schon ein bisschen mitten im Dienst drinnen und dir dann sagt, du, der gefällt mir nicht. Ja, das ist mein absoluter Horrorsatz. Das kommt darauf an, wer den sagt. Manche sagen den, glaube ich, 10-mal am Tag. Aber wenn das jemand sagt, mit dem ich irgendwie schon länger zusammenarbeite, den ich vielleicht von den Tagen davor kenne oder so und weiß, der oder die macht seinen Job ganz gut und ist, wie du sagst, 10, 20 Jahre schon im Beruf und hat halt einfach dadurch 10, 20 Mal so viel Berufserfahrung wie ich. Und die Person sagt mir dann, oh, du, Patient auf 10 gefällt mir nicht. Dann ist es schon ganz gut, wenn man da mal vorbeigeht und sich den mal selber anschaut, diesen Patienten, und das wirklich ernst nimmt. Und ich habe bisher das eigentlich immer versucht, ernst zu nehmen. Das wäre auch so ein Ding, selbst wenn mal so eine wertvolle Pause da ist und man gerade vielleicht sich hingelegt hat oder so und seit 5 Minuten endlich mal in dem Dienstzimmer ist und so ein Satz kommt, oder dann ist schon mein Tipp, wirklich immer zum Patienten hinzugehen. Also das nicht telefonisch versuchen zu klären, sondern sich selber ein Bild verschaffen und dahin gehen und sich die Patienten anschauen.
Das heißt, man könnte auch sagen, vor der Lage bleiben, bevor eine Situation kritisch wird, die vielleicht schon aufzufangen, indem man auf den guten Instinkt von erfahrenen Menschen hört. Das ist ein sehr guter Tipp.
Unbedingt, ja.
Ansonsten, du hast gesagt, wir stecken schon jetzt mitten im Dienst drinnen, sehe ich auch so. Ich roll's mal von hinten auf, was auch gerne übersehen wird, weil es einfach ein langweiliges Thema ist, aber während ihr im Dienst seid, nehmt euch die Zeit, dokumentiert ordentlich und sauber.
Ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Doku, 3 Ausnahmezeichen. Das ist schon wichtig.
Also dieser alte und fast nervende Spruch, wer schreibt, der bleibt. Ich finde, der hat schon was. Ich bin jetzt, seitdem ich den Job mache, schon mehrfach als Zeuge vor Gericht gewesen. und durfte mir dann teilweise Dokumentationen von Menschen anschauen. Und wenn ihr dann da vor Gericht sitzt, 3 oder 4 Jahre nachdem irgendein Zwischenfall war, erinnert ihr euch einfach gar nicht mehr an irgendwas, was da passiert ist. Das heißt, ihr könnt auch nicht mehr sicher sagen, ja, so und so war das. Also müsst ihr euch auf das verlassen, was ihr hingeschrieben habt. Und ich weiß noch einen Fall, da war ich nur wirklich Passagier, da bin ich nur einmal vorbeigelaufen und da stand irgendwie in der Akte in meiner Handschrift sowas drin wie Schmerzen rückläufig, passt schon, Hintergrund informiert und unterschrieben. Mhm. Und dieses Hintergrund informiert, das hat wahrscheinlich mich aus der ganzen Sache rausgehalten, weil, naja, ich habe halt dokumentiert, dass ich sozusagen die relevanten Informationen an die Verantwortlichen weitergegeben habe. Und wenn ich das nicht reingeschrieben hätte, dann wäre ich vielleicht auch in diesem Gerichtsverfahren nicht nur als Zeuge involviert gewesen.
Komplett wichtig. Und ich meine, nicht jeder Dienst läuft so, wie man sich den vorher vielleicht wünscht oder vorstellt. Manchmal ist es so, dass man von einem Notfall zum nächsten läuft irgendwie und nur schaut, dass man die einzelnen Zimmer kompensiert oder so. Und dann kann man nicht alles sofort dokumentieren. Deswegen habe ich immer so einen Zettel dabei, auf den ich alles aufschreibe, weil ich würde alles vergessen. Und ich habe auch Momente, in denen meine Energie nicht so hoch ist, dass ich weiß, ich dokumentiere das jetzt sofort, sondern ich schreibe es mir auf und dann setze ich mich in der Früh kurz noch hin, vielleicht nach der Übergabe und dokumentiere das nach. Ja, das geht ja auch, das ist jetzt auch nicht verboten, ist nicht ideal, aber besser als gar nichts zu dokumentieren. Manchmal ist es einfach vom Zeitmanagement her nicht möglich, wenn man von einer Reanimation zur nächsten läuft oder so, dann geht es einfach nicht, dass man sofort alles kleinteilig dokumentiert, dann macht es halt danach. Aber man muss es auf jeden Fall machen. Man muss sich ein System bauen, mit dem man das hinkriegt.
Da schreibt man dann rein, Gedächtnisprotokoll und dann führt man das aus und das funktioniert sehr gut.
Zum Beispiel, genau. Und dann fährt man auf jeden Fall besser und kommt nicht ins Gefängnis, als wenn man einfach gar nichts dokumentiert, weil man keine Kraft, keine Lust oder sonstige Sachen hat. Und
noch ein Tipp zur Dokumentation. Also das ist vollkommen richtig, was die Nina sagt. Ich weiß, es gibt auch Leute, ich bin jetzt keiner davon, aber die haben entweder eine Art Diktiergerät oder die nehmen die Diktierfunktion auf ihrem Handy her und die diktieren halt so ein bisschen da rein und das funktioniert auch. Also wenn man im Stress ist, dass man halt eine Audiodatei hat und das danach nochmal schriftlich niederlegt.
Ja, habe ich jetzt so noch nicht versucht, aber kann man bestimmt mal ausprobieren. Einfach sich da ein paar Sachen durchprobieren und aber am wichtigsten, dass man das wirklich einfach nicht unter den Tisch fallen lässt. Für mich zählt aber das auch, das Dokumentieren schon zu manchmal sehr schwierigen Sachen, also gerade wenn es um Versterbende, um Reanimationen, um sowas geht, weil man übernimmt ein Stück weit Verantwortung, weil es ist halt geschrieben und wie du sagst, wer schreibt, der bleibt, aber es ist halt, er steht dann da auch, ja. Manchmal sind so Formulierungen schon wirklich schwierig zu finden und es ist, finde ich, eine Mischung aus Verantwortung übernehmen. Man schreibt es hin, was man gemacht hat oder wofür man sich entschieden hat und genauso ist es ein Teil Verantwortung abgeben. Ja, man schreibt auf, Hintergrund informiert, Hintergrund sagt, nicht reanimieren, Reanimation einstellen, leichte Nachblutung, Patient wird aber jetzt nicht reoperiert oder weiß ich nicht, Blutdruckentgleisung, das und das Medikament geben.
So, und jetzt kommen wir noch ein bisschen zu dem Thema, was ja vielleicht so ein bisschen meine Kernkompetenz ist. Was mache ich denn, wenn jetzt ein echter Notfall ist? Das Erste ist, es ist immer so banal gesagt, aber ruhig bleiben. Und das fällt natürlich sehr schwer, wenn man innerlich nicht ruhig ist. Aber Struktur gibt Ruhe. Das heißt, wenn man sich davor eine gute Struktur angeeignet hat, dann hilft die einem, Ruhe zu bewahren. Und was gibt einem Struktur? Ja. Algorithmen. Das heißt, macht euch vor eurem ersten Dienst mit diesem ABCDE oder XABCDE-Schema vertraut. Gewöhnt euch schon mal so ein paar Go-To-Anweisungen an, die ihr ins Team machen könnt. Es werden sich wahrscheinlich jetzt Leute auf die Füße getreten fühlen. Aber, und es wird immer Ausnahmen geben, aber meine Erfahrung an vielen Kliniken, auf vielen Stationen ist, wenn ein wirklicher Notfall auf einer Normalstation passiert, dann laufen da viele Menschen rum und die Hälfte mindestens davon so wie Hühner mit Kopf abgeschnitten. Also das ist einfach so selten, dass die Routine da nicht sitzt und ihr müsst, wenn ihr da als ärztliches Personal eintrefft, wirklich davon ausgehen, ihr müsst eine Struktur und die Ruhe in die Situation reinbringen. Die ist da nicht. Und nochmal, das machen eben diese Algorithmen. Also gewöhnt euch an, ihr kommt an und je klarer euer erstes Set an Instruktionen ist, desto mehr Ruhe kommt rein. Und das kann zum Beispiel so aussehen, dass ihr, egal was der Patient hat, sagt ihr erstmal einer Person, du kümmerst dich jetzt bitte um Vitalparameter, ich will eine Sättigung, ich will einen Blutdruck, ich will eine Temperatur, was weiß ich. Einer holt die Unterlagen vom Patienten, damit ich mir ein Bild machen kann von diesem Patienten. Man kennt nicht jeden. und einer holt, wenn notwendig, den Notfallwagen oder weitere Hilfe, also irgendwie Reha-Alarm oder so an. Das wären so die ersten Schritte und dann hat man sich so ein bisschen Luft geschaffen, wo man überlegen kann, was muss ich denn jetzt als nächstes machen?
Genau, aber dafür muss man wissen, was will ich jetzt, was brauche ich als erstes? Und diese erste, sich Luft verschaffen, da muss man sich drauf vorbereiten. Es gibt ja in jeder Klinik Reha-Trainings, ACLS-Trainings, sowas. Also das kann man vorher sich auch bewusst schon mal beibringen, ja, auch im PJ. Da wird niemand sagen, nee, also PJler sind jetzt bei dem Training nicht erlaubt. Und das würde ich euch dringend ans Herz legen. Macht vorher so Kurse und es schadet auch nicht, das mal aufzufrischen, ja. Also nicht umsonst soll man das mehrfach im Jahr machen. Und dann reaktiviert sich das Wissen irgendwie auch unterbewusst so ein bisschen. Und dann, ah ja, genau, da war ich ja vor 3 Monaten. Die haben gesagt so und so. Und dann verteilt man die Aufgaben und findet sich da irgendwie in einem Team zusammen. Aber es ist grundsätzlich schon so, dass so ein Notfall erstmal chaotisch startet und man dann aber, denke ich, in ein ganz gutes System reinkommen kann. Aber das muss halt jemand anstoßen, dieses System, ja. Und das muss einen geben, der das ein bisschen koordiniert. Und absolut sehe ich auch so. Und wenn du der Dienstarzt auf Station bist, dann ist das halt deine Aufgabe. Und es bringt nichts, wenn du jetzt anfängst, ein Reha-Protokoll zu schreiben und der Patient hat aber einen ungesicherten Atemweg oder sowas, ja. Aber ich denke, das ist halt auch so ein Thema, so einen akuten Notfall. Das würde jetzt für diese Folge, wie starte ich in meinen ersten Dienst, ein bisschen zu weit führen, aber ich glaube, das bietet sich ganz gut an, gerade mit deiner Notarzterfahrung, dass wir da vielleicht mal noch eine separate Folge drüber machen. Hatte ich im Hinterkopf bei mir. Köchelt das eh schon länger, deswegen, das machen wir bestimmt
die,
mal.
Die anderen wichtigen Aspekte sind, ja. Die Nina hat das vorhin schon angesprochen, da ist in ihrem Szenario eine Pflegekraft zu ihr hergekommen und hat gesagt, der gefällt mir nicht. Also, das ist ganz wichtig, dass ihr euch angewöhnt, frühzeitig Hilfe zu holen. Nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern vielleicht, wenn das Kind noch so am Rande des Brunnens so rumhoppt. Das ist zum einen so, dass je früher man agiert, desto leichter kann man noch die Situation retten. Das andere ist, es kann ja sein, dass euer Hintergrund 20 Minuten in die Klinik braucht. Dann ist es natürlich schon sinnvoll, wenn man da früh agiert, damit, also kein Hintergrund kommt gerne in die Klinik mitten in der Nacht und merkt dann, okay, jetzt ist die Sache schon gegessen, jetzt kann ich auch gleich wieder heimfahren. Ja. Sondern schaut, dass ihr den früh aktiviert, wenn das notwendig ist. Und ja, es gibt grantige Hintergrunddienste, da sage ich danach noch was dazu. Die sind vielleicht dann erbost, dass man anruft, aber denkt dran, dass es denen ihr Job, euch zu helfen.
Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand euch das vorwerfen wird, wenn ihr im ersten Dienst einmal zu oft anruft. Ja? Also wenn der euch das vorwirft, dann muss euch egal sein. Und schlimmer ist es, wenn dadurch irgendwelche Patienten zu Schaden kommen, ehrlich gesagt. Und ich finde, die Unsicherheit gehört zum ersten Dienst irgendwo dazu, ob manche die jetzt irgendwie cool, lässig überspielen oder nicht. Da gibt es immer im ersten Dienst Situationen, in denen man an seine Grenzen kommt. Ja? Und die Grenzen werden irgendwann sich ein bisschen verschieben. Ja? Und man kommt immer erst später an seine Grenzen. Aber im ersten Dienst, wie soll man es denn können? Ja? Und man ist erstmal schon mit sich selber überfordert und vielleicht auch mit der medizinischen Situation. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man anruft, aber man sollte die ersten wichtigen Fragen dann schon beantworten können. Also verschafft euch einen Überblick und ruft dann an. Das bringt nichts anzurufen und zu sagen, die Pflege hat gerade gesagt, der gefällt mir nicht. Dann kommen sofort halt Fragen, wie ist der Blutdruck, wie ist Herzfrequenz oder sowas. Und wenn man dann raushört, dass ihr vielleicht noch nicht mal beim Patienten wart, dann ist es schon eher schlecht. Aber ich glaube nicht, dass irgendeiner von den Hintergrunddiensten, wenn er merkt, ihr seid vorbereitet, aber ihr seid einfach an eurer Grenze, dass der dann sagt, ja, ich hätte jetzt aber ganz gern weitergeschlafen. Ja, der hat auch Dienst, ist halt so.
Aber das ist noch ein ganz guter Punkt. Vielleicht macht ihr euch für die ersten paar Dienste so eine kleine Telefon-Checkliste. Informationen, die ich mir einhole, bevor ich irgendwo anrufe. Sei es jetzt der Hintergrund oder sei es jetzt irgendjemand zu einem Konsil oder was weiß ich. Weil es werden natürlich immer dieselben Infos gefragt und das ist dann immer besonders peinlich, wenn man wo anruft und dann sagt er, kannst du mir mal das Geburtsdatum nennen, damit ich das Röntgen mir anschauen kann und dann musst du sagen, oh, ich muss nochmal auf Station gehen, weil ich das Geburtsdatum nicht weiß oder so. Also habt ihr vielleicht so eine kleine Telefon-Checkliste, das hilft ganz gut.
Das Gleiche gilt für mich auch, wenn von extern eine Klinik anruft und mir einen Notfall übergeben will. Ja? Was will ich von der anderen Person alles wissen? Was für relevante Informationen brauche ich? Sei das, ist der Patient intubiert? Hat der Patient Katecholaminbedarf? Solche Fragen. Da müsst ihr vorher schon wissen, was will ich alles wissen. Ja? Du musst dir auch eine Rückrufnummer aufschreiben. Du musst dir das Geburtsdatum vom Patienten aufschreiben. Das sind wichtige Infos. Und wenn ihr das erste Mal in der Nacht aus dem Schlaf gerissen werdet im Dienst und dann müsst ihr diese Infos richtig abfragen können, weil es ist nichts unangenehmer oder zeitkritischer, als so einen Notfall vielleicht zu übernehmen und dann nicht zu wissen, was für Fragen muss ich stellen oder dann den nochmal zurückzurufen, nochmal 3, 4 Infos nochmal abzufragen. Das kostet alles Zeit, wertvolle Zeit und da muss man sich auch einmal vorher durchdenken, was will ich denn überhaupt alles wissen von dem anderen? Ja.
So, und zum Abschluss für im Dienst würde ich sagen, denk dran ans Priorisieren. Mhm. Wir haben ja diesen Spruch, treat first, what kills first. Aber wenn ihr im Dienst seid, denkt dran, ihr seid ja nicht nur für einen Patienten verantwortlich. Deswegen sollte man vielleicht den Satz noch ergänzen mit treat first, who dies first. Also die Leute, denen es am schlechtesten geht, die wollt ihr vielleicht als erstes behandeln. Und nochmal, wenn es tatsächlich mehrere davon geht, dann müsst ihr halt frühzeitig Hilfe rufen. So, Notfallsachen haben wir gesagt, müssen wir mal im Detail wann anders besprechen. Aber jetzt sind wir irgendwie erfolgreich am Ende des Dienstes angekommen. Bei mir war es tatsächlich so, sage ich jetzt nochmal, wir haben ja schon über meinen ersten Dienst geredet. Mein erster Dienst, da war es so, dass eine internistische Kollegin im Haus war, ich als chirurgischer Kollege, und dann war noch ein Facharzt auf der Intensivstation. Und wir hatten direkt in der ersten Nacht, hatte ich einen Patienten, dem ging es respiratorisch richtig schlecht. Ich wusste dann in der Situation nicht akut weiter, habe gleich die anderen zwei aktiviert und der hatte einfach eine fulminante Lungenembolie. Am Ende des Tages habe ich das mit der Hilfe der beiden gut gemeistert und dann war irgendwann der Dienst zu Ende. Was habe ich gemacht? Das Erste ist, ich habe mich natürlich bei den beiden nochmal gemeldet, mich für die Hilfe bedankt, mir Feedback eingeholt, weil ich will ja nicht, dass ich immer solche Dienste habe, sondern dass ich nächstes Mal vielleicht besser arbeiten kann und habe die Situation dann nochmal selber evaluiert. Was kann man, wie kann man das früher erkennen, wie kann man das selber managen, nicht ganz alleine, aber was hätte man frühzeitig machen können, und dann habe ich mir aufgeschrieben, Wissenslücken schließen, also wenn euch mal irgendwas passiert, dann versucht euch halt danach zu belesen, damit ihr euch für die Zukunft besser auskennt.
Ja, super. Das ist eine gute Idee. Und jetzt am Ende vom Dienst, dann gibt es natürlich noch die Übergabe an den Nächsten, der zum Dienst kommt. Und da gibt es ja ganz verschiedene Formen im Rahmen von einer Frühbesprechung oder so One-to-One-Übergabe auf Intensivstationen, wenn man so eine kurze Visite oder sowas macht. Da sollte man schon die Patienten adäquat dann sich kurz nochmal durchgedacht haben, kurz gut vorstellen, die wichtigsten Sachen, die in den letzten 12, 14, 24 Stunden passiert sind. Nochmal kurz erzählen, hier auf die wichtigsten Sachen konzentrieren, aber ich finde auch so organisatorische Sachen muss man dann schon auch gut mit übergeben. Und ich finde, spätestens daran merkt man dann, ob ihr in eurem Dienst euch die Patienten wirklich mit denen beschäftigt habt oder ob ihr vielleicht so ein bisschen, heute will ich eher mehr schlafen gemacht habt, ja. Ich finde, da merkt man immer ganz viel, ob die Leute die Patienten dann wirklich kennen oder nicht.
Und dann kommt das richtig nach dem Dienst, dann kommt die Regeneration. Und genau, da ist, so wie ist es bei dir, Nina, wenn du Nachtdienst gemacht hast, schläfst du dann üblicherweise oder bleibst du wach? Wie machst du das?
Ja, also jetzt, wenn wir mal so das Beispiel bei uns nehmen, Intensivnachtdienste, das sind bei uns meistens 3 oder 4 am Stück, immer so 12, 13 Stunden ungefähr. Und dann ist man zu Hause irgendwann nach der Übergabe, ich sage jetzt mal 9:30, 10:30, sowas, je nachdem, wie weit halt der Heimweg ist. Ich gehe dann eigentlich schon schlafen. Also ich frühstück zu Hause nochmal und dann gehe ich duschen und dann gehe ich ins Bett. Und dann schlafe ich, wenn ich Glück habe, 4, 5 Stunden, manchmal sind es 3 Stunden. Aber oft ist es ja so, nach dem Dienst ist vor dem Dienst, ja, und dann geht es manchmal abends schon wieder weiter. Und ich glaube, für manche Leute funktioniert es am besten, mal so Intervalle zu schlafen, irgendwie mal 2 Stunden Vormittag oder 3 und Nachmittag nochmal. Ich bin da eher so Team, ich schlafe in der Früh so lang, wie es geht und dann kämpfe ich mich irgendwie durch. Und ja, das ist eher so meins, aber ich glaube, das macht jeder anders, oder? Wie machst du das?
Ja, also ich schaue schon, dass ich ein bisschen was schlafe. Wer mir auf Instagram folgt, der sieht, dass ich mich häufig gerne noch quäle nach dem Dienst. Also selbst nach brutalen Diensten mache ich meistens noch irgendeine Art von Sport. Ja. Und das erschöpft mich wirklich hardcore. Also ich war gestern so fertig, nachdem ich Sport gemacht habe, dass ich einfach nur umgekippt bin und im Bett eingeschlafen bin. Aber das hilft natürlich auch, dass man dann gut schlafen kann. Ich schlafe dann meistens so Intervalle, so wie du es gesagt hast, also 3 Stunden und dann vielleicht vorm Dienst nochmal eine halbe Stunde. Und dann ist, wie du sagst, dann ist vor dem Dienst. Ich würde gerne abschließend noch so ein paar Sachen zusammenfassen. Das Erste ist, wir haben ja schon gesagt, wenn man so zu seinem ersten Dienst geht, man hat so ein bisschen Kribbeln im Bauch, man ist nervös und aufgeregt ob der neuen Verantwortung, die man hat. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, man ist nicht die letzte Entscheidungsinstanz, sondern die erste Entscheidungsinstanz. Das heißt, ja, man muss plötzlich viele Entscheidungen treffen, aber man darf nicht vergessen, man hat Leute, auf die man sich zurückfallen lassen kann, die einen mit diesen Entscheidungen helfen können. Das andere, was mir wichtig ist, ist, das hast du auch schon kurz angesprochen, Dienste fühlen sich am Anfang immer so ein bisschen chaotisch an und das ist ein bisschen vergleichbar mit einer Reanimation. Reanimationen fühlen sich am Anfang auch immer chaotisch an. Und die werden weniger chaotisch, aber nicht, das Chaos hört nicht auf, sondern man selber entwickelt eine Routine, wie man mit Chaos umgehen kann. Und das ist wichtig. Und deswegen sollte man da keine Scheu davor haben. Du hast auch schon gesagt, da gibt es Trainings. Diese Trainings sind wertvoll, macht die, damit ihr eben mit Chaos gut umgeht. Und das Allerletzte, ich hoffe, dass das ein gutes Schlusswort ist. Erinnert euch bitte mit zunehmender Erfahrung an eure eigenen ersten Dienste. Weil ihr werdet irgendwann in der Position sein, da seid ihr der Facharzt im Krankenhaus und irgendwann seid ihr der Hintergrund für die Klinik. Und denkt dran, wen hättet ihr euch gewünscht, als ihr die ersten Dienste gemacht habt? Und der sollt ihr sein. Also ich sag, wenn ich Hintergrund habe, meinen Vordergründen immer, hey, mir ist vollkommen egal, wie oft ihr anruft. Ruft mich an, ich krieg Geld dafür. Aber ich will, dass hier alles ruhig läuft. Ich will, dass die Patienten gut versorgt sind und ich will nicht, dass hier irgendwie Panik habt. Und wenn dann mal ein Anruf dabei ist, wo ich mir danach denke, Alter, was habt ihr mich für einen Scheißdreck gefragt? Dann kann man das am nächsten Tag sehr ruhig nochmal besprechen und sagen, hey, schau mal, wir haben ja wegen dem und dem geredet. Das ist vielleicht für die Zukunft was man lernen kann. Das ist nicht, wo du mich in der Nacht dafür anrufen musst, weil folgende Informationen hätten in der Früh auch schon gereicht. Oder das ist eine Maßnahme, die man nicht in der Nacht entscheiden muss. Nur so als Beispiel.
Das stimmt. Ich finde, das fasst das ganze Thema ganz schön zusammen. Und ich glaube, nichtsdestotrotz, Dienste sind doch immer anders als normale Tage und ist so eine ganz eigene Welt irgendwie. Und ich denke, wir haben euch jetzt einen ganz guten Überblick gegeben für euren ersten Dienst. Vielleicht könnt ihr euch ja die Podcast-Folge auf dem Weg in den ersten Dienst zur Beruhigung nochmal anhören, weil da ist keiner alleine und jeder hat seinen ersten Dienst geschafft und hinter sich gebracht und dann geht es ganz schnell weiter, dass es einem zu viele Dienste werden. Und ja, die Dienste begleiten einen, glaube ich, ganz schön lang im Klinikalltag. Deswegen diese erste Folge hier dazu und ich denke, dass wir auf so einzelne Themen wie eben Notfallsituationen dann nochmal in anderen Folgen genauer eingehen.
Und ich habe ganz abschließend noch einen Playlist-Vorschlag für unsere Playlist.
Super.
Der ist von Polarkreis und heißt Allein, Allein.
Oh.
Weil man sich so fühlt, aber definitiv nicht so ist. Und damit wünsche ich euch alles Gute und bis zur nächsten Folge.
Schön. Servus. Und alles Gute für den ersten Dienst. Ruhigen Dienst, ja.